Das ist ja mir nach wie vor ein Rätsel, wie man so planen konnte, dass die durch die Tunnel, durch diese Unterführung, es ist ja kein Tunnel, es ist eine Unterführung, auf das Gelände kommen. Das ist, wo sie die A59 ohnehin zugemacht haben. Ja, also ja, ich kenne die Argumentation von wegen Feuerwehr und Rettungswagen brauchten halt eine Gasse. Das hätte man aber anders regeln können.
Sicherlich. Ja, also neben dem Zugang über die Kalerstraße hat man ja im Wesentlichen zwei weitere Zugänge. Das eine ist der Zugang über den späteren VIP-Eingang auf der Nordseite. Der scheint vielen Beteiligten, und da ist auch was dran, zu nah am Bahnhof. Das heißt, diese berühmte Rundstrecke, die dann schließlich in den Eisenbahnüberführungen, Unterführungen in der Kalerstraße endet, dient eben auch dazu, die am Bahnhof anreisenden Leute erstmal gebührend auf das Stadtgebiet zu verteilen und nicht irgendwie 10, 12 Minuten nach Runterkommen vom Bahnsteig die am Eingang zu haben und dann möglicherweise genau das gleiche Schiebeproblem zu haben wie woanders. So verteilt sich das über doch immerhin fast 3 Kilometer langen Weg. Und das zweite Ding wäre in der Tat, die A59 ist gesperrt. Das wäre sozusagen gewesen, die östlichen Spuren der A59 als Zugang zu nehmen und nur die westliche Spur für die Rettungsfahrzeuge zu halten. Das wäre gegangen. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, was man da noch, um sicher von der A59 da oben auf den Bahnhof hochzukommen, da hätte man natürlich schon noch eine ganze Reihe von Treppen, Emporen, Rampen
bauen müssen.
Und das wäre wahrscheinlich unterm Strich auch nochmal ein ordentlicher Kostenfaktor geworden, den der Veranstalter, die Loperwend nicht stemmen wollte und jemand anderes natürlich auch nicht. Aber das wäre mit Sicherheit, mit vernünftig gebauten Zu- und Abgängen und einer Trennung von Zu- und Abgang ein völlig anderer Zugang gewesen als Vereinzelungsanlagen, Tunnel, Rampe über die Floatstrecke vom Süden auf das Gelände zu kommen.
Also wenn die große Angst ja war, dass es sich staut, dann noch so zu planen, dass man über Engpässe überhaupt auf das Gelände, über Flaschenhälse sozusagen auf das Gelände kommt. Das ist für mich völlig, völlig absurd. Ich begreife es auch immer noch nicht. Und selbst mit allem, was ich im Prozess immer wieder höre, ist das für mich immer noch komplett unverständlich. So, ja, du hast recht, es wird daran gescheitert sein, dass es zu teuer war, es anders zu machen.
Ja, und es scheitert natürlich alles auch daran, dass sich das, was sich normalerweise abspielt, nämlich irgendeiner stellt bei irgendeiner städtischen Behörde einen Antrag und die städtische Behörde befindet darüber, ist das Haus zu hoch, sind genug Garagen verbaut oder ähnliches, hier eben nicht stattfindet. Also wir sehen ja, dass ganz offensichtlich noch an dem Veranstaltungstag, so lange dauert es ja, diese Nutzungsänderung durch das Bauamt erteilt wird und eine der Anlagen ist die Anzahl der an der Düsseldorfer Straße und an der Grabenstraße aufzubauenden Vereinzelungsanlagen. Und das sind pro Seite 32. Aber es wird keiner hingehen und gucken, ob da real 32 stehen. Wir wissen, inzwischen stehen exakt 16. Das ist 50% weniger. So, dann haben wir jetzt gerade gehört, wie besetze ich 16 Vereinzelungsanlagen? Wie sieht das Konzept aus? Das hat uns Herr Krautmanager gerade erzählt, das Konzept sieht so aus, einer steht vor der Vereinzelungsanlage und die anderen dahinter. Ja, dafür haben wir aber zu wenig Ordner. Also machen wir wieder 3, 4 Vereinzelungsanlagen zu, haben wir wieder eine Verengung. Jede Verengung heißt, ich habe da hinten einen Rückstau und potenziell habe ich mehr Druck. Das kann ich zum Teil kompensieren, indem ich Polizeivorsperren an verschiedenen Stellen einziehe. Aber irgendwann muss ich die Leute da durchbringen und als wäre das noch nicht genug, laufen die Leute dann nochmal im 90-Grad-Winkel eine Rampe hoch, die oben exakt auf diese Floats ziehen und dann lesen wir im Sicherheitskonzept, die Floats ziehen die Leute mit und wir gucken einmal auf die Kameras und kein einziger Hansel wird von diesen Floats mitgezogen, sondern die Floats kreuzen den Eingang. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass irgendeine Arena oder eine mittlere Halle sozusagen mitten im Eingang irgendwelche PKWs oder LKWs die Besucherströme kreuzen. Aber da auf der gegenüberliegenden Seite, jedenfalls bisher, uns nur erzählt wird, was das Bauamt alles nicht zu prüfen hatte, haben wir offensichtlich diese Nutzungsgenehmigung ohne Würdigung der Vereinzelungsanlagen, der Flotstrecke und aller anderen Gefahren, die schließlich da tödliche Folgen haben.
Da kommt ja noch ein Aspekt dazu, warum überhaupt so Lopervent überhaupt so geplant hat mit der Route. Ja, das hätte man ja auch anders lösen können.
Ja, wahrscheinlich nur für erheblich mehr Geld. Also nämlich über die Autobahn. Also da hinten das an dem
VIP-Eingang zu machen. Nein, ich meine jetzt die Flotstrecke. Also dass die ist doch logisch, wenn die Parade an mir vorbeikommt, dann brauche ich doch nicht hinterher zu laufen.
Ja, also es ist eben traditionell, das habe ich auch erst später erfahren, besteht eben eine Love Parade. Das war der pfiffige Gedanke von Dr. Motte in Amerika, in Berlin. Wir finden das prima, dass wir nichts für die Genehmigung bezahlen müssen. Wir melden das Ganze als eine Demo an. So, und deswegen, daher kommen die Begriffe Float-Parade und das Entscheidendste, was aus dem Demo-Bereich kommt, ist sozusagen das Pop-Festival, zumindest nämlich die Abschlusskundgebung dieser Demo. Und offensichtlich in dieser Übertragung der Love Parade aus Berlin ins Ruhrgebiet sind diese Elemente Float Parade und Abschlusskundgebungen die zwei Dinge, die man für unverzichtbar hält. Man muss ja sehen, das Ganze basiert ja ein bisschen darauf, dass man ein Event schafft, wo alle diese DJs, die ja sonst nicht wenig Geld für ihre Aufträge kriegen, das Geld abends in den Clubs kassieren und tagsüber auf der Love Parade keinen Pfennig kosten. So, das muss also schon als Event was hergeben. Ich muss also schon eine Reihe von Leuten haben. Und da meint man eben, schon wenn man auf die Floats völlig verzichtet hätte und gesagt hätte, also das tut mir furchtbar traurig, die Floats, die passen auf das Gelände nicht drauf, da in diesen Zirkel.
Die hätten ja nur anders fahren müssen.
Ja, aber wo genau hätten sie langfahren müssen, wenn sie, also das ist schon eng. Also um da einerseits noch eine Bühne für eine Abschlusskundgebung zu haben und andererseits über die Rampe da reinzukommen und Floats zu drehen, ist wahrscheinlich zu wenig Platz. Da musst du schon sagen, Floats ist gestrichen oder nur zwei Floats oder wie auch immer. Nur, wir kennen ja das Sicherheitskonzept und das Sicherheitskonzept heißt im Wesentlichen, die Floats ziehen die Leute mit und da oben stehen sogenannte Pusher, ziemlich starke Bodybuilder-artige Wachleute, die dann die Leute im Wortsinne pushen, also vor sich herstupsen, damit die an diesen Floats vorbei in Richtung Nordbühne Abschlusskundgebung geht. Und in den ersten Minuten, wo sich die Leute sozusagen ab 14 Uhr fahren, die Floats, zurückstauen, muss man sagen, pass mal auf, dieses Sicherheitskonzept ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das klappt doch nicht. Und ab da habe ich ein fettes Problem, was ich vom Rampenkopf über verschiedene Stationen bis zum Bahnhof ich das Gelände nicht vernünftig befüllt kriege. Ich habe nur einen einzigen Zugang, der geht über die Rampe. Das ist gleichzeitig noch der Ausgang und da oben kreuzen sofort die Floats. Und mit all diesen Fragen, so erklären uns die anderen Angeklagten vom Bauamt, hatten wir nichts zu tun. Das haben wir letztendlich nicht wirklich befasst. Wir haben da so ein paar Anlagen zu unserer Genehmigung. Aber zum Beispiel, ob da statt 32 Eingänge nur 16 waren, das war nicht unser Beritt, weil das fand im öffentlichen Straßenland statt und für das sind wir nun mal nicht zuständig und das Ordnungsamt sagt, dafür waren wir auch nicht zuständig, also war dafür keiner zuständig.
Die Lücke.
Da ist das große Loch, also damals mal einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Tod im Niemandsland. Also es ist ein Ort zwischen Vereinzelungsanlage bis quasi an die Floatstrecke. Da gibt es eben leider keinen Notausgang in irgendeinem Tunnel, auch nicht auf der Rampe. Und damit ist keine Duisburger städtische Behörde befasst. Und Duisburg hat eine Expertise sich eingekauft, dass das schon so richtig war. Dass damit keine Duisburger Behörde ernsthaft genehmigend sich beschäftigt. Und so ist es passiert. Wenn ich sozusagen eine so lange Strecke ohne Notausgang mache und ich bemerke, jetzt gibt es einen Rückstau, dann versuchen die Menschen, und das ist das, was wir auf der Rampe sehen, quasi die nicht vorhandenen breiten Notausgänge durch ihnen selber erscheinende Auswege zu ersetzen.
Und sprich, die Masten hoch.
Das sind zwei etwas ungefährlich, nämlich der Container und die Masten. Aber die Treppe kann man am deutlichsten sehen. Und dahin gibt es eben einfach, ja, gibt es zu wenige Leute, die sagen, jetzt muss ich den Rückzug antreten. Und zu viele, die sagen, ich glaube, da hinten geht's raus. Und das exakt erzeugt nachher den tödlichen Druck. Und die Voraussetzung ist davon sozusagen Nichtbefassung. Irgendjemand plant das so, das ist sicherlich die Lopavent, und irgendjemand prüft das nicht und wir finden niemand, der es verhindert. Der ernsthaft sagt, ich mache das platt, der ist nicht da.
Ja, wobei ich mich auch schon immer wieder frage, wie die bei der Lopavent überhaupt drauf gekommen sind, es so zu planen, wie sie es geplant haben. Also,
na, ich glaube einfach, dass wenn man sich ernsthaft vorstellt, dass da nach der Absage in Bochum ein gewisser Druck herrscht, das nun in Duisburg hinzukriegen. Und wenn so langsam durchsickert, auch Duisburg ist keine Metropole, wir haben keine Straßen dafür. Das in der Sekunde, das kann man noch mal so ein bisschen genauer aufklären, wo es gelingt, durch gemeinsame Aktivitäten von Duisburg Marketing und der Bahntochter Aurelis überhaupt mal die Vorstellung unter die Leute zu bringen, dieses alte Güterbahnhofsgelände ist das Laufparade-Gelände. Ja? Auch das nehmen viele Leute noch nicht ernst, weil man kennt das Güterbahnhofsgelände als eine mehr oder weniger Gestrüpp-Wüsten-Dschungellandschaft. Und dann passiert noch der nächste Schritt, nämlich das ist der Aurelis, dieser Bahntochter, die Gebäude und Grundstücke vermarktet, auf einmal über 100.000 Euro wert, dieses doofe Gelände herzurichten. Da hat auch keiner mit gerechnet. Und dieses Doppelding, die Aurelis überlässt uns das, plus die Aurelis greift etwas tiefer als in ihre Portokasse und richtet das für 100.000 her. Das ist einfach einer Menge Leuten in Duisburg bei der Lopavent wie ein Sechser im Lotto erschienen. So viel Glück kann man gar nicht haben. Ja? Wer steckt irgendwie 100.000 Euro in irgendeine doofe Kuhwiese, wo ich ein Festival machen will? Niemand. Ja, aber hier wird nun für 100.000 oder sogar mehr ein völlig versifftes Gelände, das bleibt auch übrigens versifft, wenn man so Fotos sieht, wie diese Leute da durch den Staub stolpern, ist das ja nicht etwa ein echtes gutes Festivalgelände am Rheinufer oder irgendwie sowas, wo man sich dann niederlassen kann. Und ab da sagen die Bingo, Lotto gewonnen. Und ab da gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr. Da ist, glaube ich, schreibt einer mal einen Leserbrief und sagt, ja, das ist vielleicht zu eng oder so, das will ich alles gar nicht bestreiten. Aber die Person aus dem engeren Kreis, die genug Bedenken hat, das haben wir von verschiedenen Zeugen, die über Bauchschmerzen und so gesprochen haben, die Person, die ernsthaft ihre Bauchschmerzen so ernst nimmt, dass sie denkt, das geht hier nicht gut, das mache ich platt. Die läuft nicht zu dieser Verhinderungsgröße auf. Und dann kriegt es diesen Eigenlauf. Jetzt haben wir ein Gelände, jetzt wird es prima. Das kann man auch am Vorteil. Es gibt noch so ein paar Videos, wo der Chef von Duisburg Marketing mit so einigen Eventleuten am Tag vorher darüber läuft, wie viele Kilometer Kabel da verlegt werden und dass das irgendwie die größte Wumme der Welt wäre und dass jetzt die ganze Welt auf Duisburg gucken würde am nächsten Tag, als hätten wir gerade auf diesem Güterbahnhof die Olympischen Spiele eingefangen. So.
Ja. Ja, es wurde dann vermutlich so ein Selbstläufer, Stolperer. Und ich glaube, das Fatale war einfach, und das ist das, was wir im Prozess ja auch immer wieder hören, na, wenn der das schon so entschieden hat, wer wäre denn ich, das anders zu entscheiden oder da irgendwie das zu verhindern oder mich da einzumischen, nicht mein Bereich. Ja, ich hab ja mal in einem Blog geschrieben, Mengenlehre. Ne? Es gibt diese Mengen und alle haben bei den Schnittmengen weggeguckt, wo sie eigentlich hin hätten gucken müssen. Insbesondere bei der Schnittmenge Eingangsbereich und das Niemandsland, das du gerade angesprochen hast. Und das war dann wirklich so.
Die ganze Genehmigung.
Ich habe keine Verantwortung. Ich will keine Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, es kann nicht stattfinden. Ja,
nicht nur guckt keiner weiter als auf die eigene Zuständigkeit, sondern das Gesamtgelände wird nicht mal unter den verschiedenen Zuständigen aufgeteilt, sodass es anschließend keine Regelungslücke gibt, sondern es wird in einer Form filetiert, in Einzelstücke zerlegt, dass jeder ein Stück kriegt, zum Beispiel das Bauamt, wo es dann noch so tun kann, als ließen sich da Leute entfluchten und es sich dann eben nicht darum kümmern muss, dass das gleiche Gelände, das ist nämlich dieses Aurelis-Gelände, sobald ich den Bürgersteig auf der Karl-Lehr-Straße verlasse und gehe die Rampe los, bin ich auf dem Aurelis-Gelände, also dem Gelände, von dem das Bauamt gesagt hat, ja, Sie können da jetzt mal eine Veranstaltung machen. Und Fakt ist, sobald ich da bin, und das staut sich von oben zurück, auch vom Aurelis-Gelände, komme ich da nicht mehr raus, ist da kein Notausgang. So, und ob das jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, das muss man sehen. Aber man kann sagen, in jedem Fall, dass es von allen Beteiligten letztendlich unverantwortlich ist. Das ist auch dieses Problem, dass da keiner rauskommt und dass da oben LKWs kreuzen, wird von diesen zuständigen Leuten keine Antwort gegeben. Und insofern ist das unverantwortliches Handeln, das ist kein juristischer Begriff. Und den Rest muss man dann wirklich auch diesem Gericht überlassen, finde ich. Also wir erzählen eine Geschichte und die Geschichte heißt für diese Stelle, wo die Leute in ihrer Verzweiflung zu viel Druck erzeugt haben, sodass einige von ihnen nicht mehr atmen konnten, hat sich niemand zuständig gefühlt. So ist das gewesen. Und so passiert die Katastrophe.
Ja, aber nicht mal der Veranstalter hat sich ja zuständig gefühlt.
Ne? Der Veranstalter, ja, da sind ja so ein paar Dinge im Dunkeln. Also ich habe jetzt gestern nochmal die ersten beiden Folgen von Spiegel TV geguckt über so eine Dokumentation, ich glaube auch zum ersten Jahrestag, 4 Teile. Da muss man einfach sagen, der Veranstalter hat im Prinzip in seinem Sicherheitskonzept Fakes reingeschrieben. So, das muss nicht schlimm sein. Vielleicht ist das in Dortmund, in Essen oder erst recht in Berlin so gewesen, dass irgendwelche Floats irgendwelche Leute mitgezogen haben. Nur wenn ich 13 Kameras auf dem Gelände habe, dann sehe ich, dann ist es eben kein Fake, sondern ein Irrtum. Und wenn ich dann aber da drauf gucke und sehe, die ziehen leider nichts mit und schon um, ich glaube, 15.30 Uhr gehen die Leute am Rampenkopf rechts die Böschung hoch und links die Wände hoch und reißen die Zäune nieder, da muss ich irgendwann merken, ich kriege mein Gelände nicht voll und muss mir irgendwas anderes einfallen, als jetzt nach hinten immer neue Sperren aufzubauen. Ich muss einfach sagen, da habe ich Mist geplant. Und das sagt eben bis heute keiner, sondern sehr frühzeitig steckt ja dann die Loperwind. Wir haben jetzt gehört, dass das eigentlich schon nach 1-2 Tagen beginnt. hier vom Card Manager, dass er angesprochen wird, er solle sich mal daran beteiligen, alle Schuld auf die Polizei abzuwälzen. Das heißt, man hat relativ schnell und hat das dann auch, das sehen wir bis heute, mit einem hohen ökonomischen PR-Aufwand, mit Webseiten und ähnlichen Betrieben, die Geschichte, dass nicht die Planung mitursächlich sei, sondern die Planung sei super gewesen und nur durch das falsche Handeln der Polizei sei das sozusagen schiefgegangen. Das stimmt nicht, sondern es ist dadurch auch schiefgegangen, dass für die nach Duisburg gelockten Leute auf dieses relativ versiffte, immer noch versiffte Gelände die Eingangssituationen zu eng waren. So. Und dann keiner mehr raus konnte. An den entscheidenden Stellen, wenn ich über die Vereinzelungsanlage raus war, vor der Vereinzelungsanlage konnte ich noch in der Nebenstraße entfliehen, aber sobald ich den Marsch von der Vereinzelungsanlage antrat, ich würde mal schätzen, hatte ich 1,5 Kilometer fast, je nachdem, ob ich von Osten komme, da ist der Weg was länger, oder von Westen, hatte ich rechts keinen Notausgang, links keinen, und deswegen passieren solche komischen Dinge, wie alles will die kleine Treppe hoch.